HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Wenn Amri tatsächlich schwere Drogenstraftaten begangen hat und hätte verhaftet werden können, dann wäre dieses schwere Attentat vermeidbar gewesen.
Vertuschung durch den Berliner Staatsschutz. Wenn das zuträfe, dann brennt sozusagen die Hütte im Landeskriminalamt Berlin.
Die Sicherheit in Deutschland wird von Terroristen gefährdet, nicht von der Polizei.
Mir jetzt als erstes sehr deutlich geworden, dass unser Polizeipräsident von Berlin hier eine ganz, ganz große Mitschuld trägt.
Dass solche Menschen gern mit Waffen sich in Poses setzen, ist jetzt nichts Überraschendes.
Es geht darum, dass Hinterbliebenen 10.000 Euro für Partner oder für Kinder bekommen.
Die eigentlich wichtige Frage ist, welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus, um in Zukunft besser aufzustellen?
Breitscheidplatz in Berlin. Der Name dieses Ortes steht seit dem 19. Dezember vergangenen Jahres auf der bedrückenden Liste von Anschlägen, die in Europa im Namen Allahs verübt worden sind. 12 Menschen aus 6 Ländern wurden getötet und fast 100 verletzt. Männer und Frauen, die am 19. Dezember auf den Breitscheidplatz gekommen waren, um sich mit Glühwein und Plätzchen im Lichterglanz der Buden auf Weihnachten einzustimmen. Seither ist viel geschehen. Es tagten 2 Untersuchungsausschüsse, 1 Sonderermittler recherchierte, Journalisten haben versucht, die Ereignisse vor und nach dem Anschlag zu rekonstruieren, und sie alle konzentrierten sich auf die Fragen, wer war der Attentäter? Was wussten deutsche Behörden über ihn? Und hätte der Anschlag auf dem Breitscheidplatz verhindert werden können? Heute, fast ein Jahr danach, gibt es keinen Zweifel. Der Anschlag hätte verhindert werden können. Für die Angehörigen der Opfer ist diese Erkenntnis besonders schmerzlich. Auch deshalb machen sie in einem offenen Brief der Bundeskanzlerin schwere Vorwürfe. Dazu jetzt mehr in dieser Ausgabe des Tags, wenn der Staat versagt, ein Jahr nach dem Berliner Anschlag. Am Jahrestag des Anschlags, am 19. Dezember, wird der Weihnachtsmarkt geschlossen bleiben. Dann wird dort ein Mahnmal eingeweiht. Noch aber hat er geöffnet und fast sieht es so aus, als sei dort nichts geschehen. Anna Korwis war heute dort.
Das Geschehene auszublenden, das klappt nicht. Den Eingang zum Weihnachtsmarkt rahmen zwar 2 festlich beleuchtete Nadelbäume, zwischen ihnen aber erinnern massive Betonbarrieren die Besucher daran, dass genau hier vor einem Jahr ein LKW auf den Weihnachtsmarkt raste. Die Betonsperren sollen Sicherheit vermitteln, rufen die Gefahr aber zugleich auch ins Bewusstsein. Da, wo Anis Amri mit dem LKW eine Schneise der Zerstörung, des Leids schlug, säumen wieder die üblichen Buden den Weg. Sie werben mit extra großen Bratwürsten, Glühwein, gebrannten Mandeln. Entsprechend fleischig, süß und alkoholschwanger riecht es überall. Es ist wenig los auf dem Markt, es regnet. 2 ältere Damen kommen gerade aus einer Hütte, die Feuerzangenbowle anbietet. Den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche besuchen sie jedes Jahr einmal, erzählen sie. Ein Ritual, auf das sie auch nach dem Anschlag nicht verzichten wollten. Der sei ihnen aber sehr gewahr.
Furchtbar, sehr furchtbar, was passiert ist. Überlegen Sie mal, Sie rennen ja ahnungslos diese Passage lang und die Buden, das ist alles mit Feuer, sehr schlimm. Das haben wir gerade drüber gesprochen.
Sie gehen ein paar Meter weiter. Rechter Hand erhebt sich die Gedächtniskirche mit ihrem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Turm, selbst ein Denkmal des Morbiden. Auf den Stufen zu ihrem Eingang flackert Kerzenschein. Hier ist die noch provisorische Erinnerungsstätte an die Opfer des Anschlags vor einem Jahr. Dutzende Grablichter und Blumensträuße, Kreuze und mittendrin ein Holzschild, auf dem in roten Lettern nur eine kurze Frage prangt. Warum? Die beiden Berlinerinnen haben sich untergehakt, blicken stumm ins Lichtermeer. Traurig mache sie der Anblick, sagen sie dann, aber auch wütend.
Wie sie jetzt aufklären, was alles möglich gewesen wäre, um das zu verhindern, das finde ich das Schlimme eigentlich. Bei uns sind sie einfach unaufmerksam. Die tut einfach nichts.
Ihr Vertrauen in die Ermittlungsbehörden, das habe schon gelitten. Angst haben die beiden Damen bei ihrem Weihnachtsmarktbesuch dennoch nicht. Ivo, sagen sie, verrückt machen, das bringe ja nichts. Die Polizei ist an diesem Abend nur dezent präsent. Am Rand des Markts parken zwei Einsatzwagen. Ab und an läuft mal eine Streife durch die Gänge. An diesen Anblick hat man sich bei öffentlichen Veranstaltungen ja schon gewöhnt, sagt ein Besucher aus Cottbus, der sich noch rasch an einem Glühwein aufwärmt.
Ich finde gut, dass man sich Gedanken drum macht, wie man sicher machen kann. Aber verhindern, wenn es jemand wirklich drauf anlegt, kann man nicht. Man hat ja heute auch gehört, was in New York wieder los war. Also so gesehen, dann ist es nächstes Mal vielleicht kein LKW, sondern ein Verrückter mit einer Bombe unter der Jacke rum. Man kann dann nur hoffen, dass man nicht zur falschen Zeit am falschen Ort ist.
Aber ja, die Unbeschwertheit von früher, die sei schon getrübt. Das Gefühl mulmiger. Trauer, Wut, vielleicht auch Angst. Gefühle, mit denen gerade auch die Verkäufer an den Weihnachtsmarktständen umgehen müssen, die schon letztes Jahr hier gearbeitet haben. Aber sie sind es leid, über das Erlebte zu sprechen. Verständlich, kaum ein Stand, der seit dem Anschlag nicht von Mikrofonen oder Kameras heimgesucht wurde. Nur ein junger Mexikaner, der an einem Stand Tacos verkauft, äußert sich kurz auf Spanisch. Man wolle das Thema, wie er es nennt, hinter sich lassen. Das Leben müsse weitergehen. In einer Woche wird die Erinnerung aber nochmal hochkommen. Wenn sich am 19.12. der Anschlag jährt, dann die richtige Gedenkstelle enthüllt wird. Ein 14 Meter langer, goldener Riss, der in den Boden gegossen wurde, noch durch schwarze Gummimatten verdeckt wird. Und Stufen, in die Namen aller Opfer eingeprägt sind. Es wird eine Gedenkveranstaltung geben. Aber der Weihnachtsmarkt bleibt an dem Tag geschlossen. Zum stillen Erinnern.
Als der regierende Bürgermeister von Berlin Ende November den diesjährigen Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz eröffnete, sagte er den Satz, den alle Politiker in Europa nach den Anschlägen sagen: Wir wollen uns unser freies Leben nicht kaputt machen lassen. Eine Formel, die in den Ohren der Angehörigen der Anschlagsopfer wie Hohn geklungen haben muss, denn ihr Leben ist, wenn nicht kaputt, so doch irreparabel beschädigt. Sie haben am 19. Dezember vergangenen Jahres ja nicht nur ihre Lieben verloren, sondern anschließend auch erleben müssen, dass sie alleingelassen wurden von der Kanzlerin und den Behörden. Und diese Erfahrung setzte den Ton im Brief der Angehörigen an Angela Merkel. Hier ein Ausschnitt.
In Bezug auf den Umgang mit uns Hinterbliebenen müssen wir zur Kenntnis nehmen, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie uns auch fast ein Jahr nach dem Anschlag weder persönlich noch schriftlich kondoliert haben. Wir sind der Auffassung, dass Sie damit Ihrem Amt nicht gerecht werden. Der Anschlag galt nicht den unmittelbar betroffenen Opfern direkt, sondern der Bundesrepublik Deutschland. Es ist eine Frage des Respekts, des Anstands und eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Sie als Regierungschefin im Namen der Bundesregierung unseren Familien gegenüber den Verlust eines Familienangehörigen durch einen terroristischen Akt anerkennen. Auch Ihre bisherigen Aktivitäten zur Unterstützung unserer Familien sind nicht ausreichend. So haben Sie schon am Tag unmittelbar nach dem Anschlag in der Gedächtniskirche einen Trauergottesdienst mit anderen Vertretern hoher politischer Ämter begangen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir Betroffenen noch gar nichts von unserem Schicksal. Das dem Bundesministerium des Inneren nachgeordnete BKA hat eine Informationssperre zum Verbleib der Opfer verhängt und sich 72 Stunden Zeit für die Identifikation der Opfer gelassen. Während also der Trauergottesdienst stattfand, haben wir Hinterbliebenen verzweifelt nach unseren Angehörigen gesucht und dabei sämtliche Krankenhäuser in Berlin persönlich aufgesucht oder telefonisch kontaktiert.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Brief, den vor kurzem der Spiegel abgedruckt hat. Roland Weber, Rechtsanwalt und Opferbeauftragter des Landes Berlin: Es ist klar, nicht Ihr Job, das Verhalten der Kanzlerin nach dem Anschlag zu erklären oder gar zu rechtfertigen. Aber Sie haben Kontakt zu den Angehörigen der Getöteten. Wie bereiten die sich auf den Jahrestag vor, wenn das Mahnmal am Breitscheidplatz eingeweiht wird mit dem Namen der 12 Opfer? Da kommt ja auch die Kanzlerin.
Nun, ich habe jetzt nicht mit allen Betroffenen und Hinterbliebenen in letzter Zeit gesprochen, aber doch mit einigen. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Es gab Leute, die zu mir sagten, sie freuen sich auf der einen Seite über die Einladung ins Bundeskanzleramt und die Möglichkeit, Dankbarkeit, dort mal offene Worte sprechen zu können. Andererseits läge der Zeitpunkt nicht günstig einen Tag zuvor. Das beschäftigt sie sehr. Sie sind doch in einer gewissen Trauer noch gefangen. Es ist eine Ausnahmesituation. Andere, habe ich gehört, machen sich ernsthaft Gedanken, doch nicht hinzugehen. Und die Dritten finden es einfach gut und freuen sich geradezu drauf.
Also einen Tag zuvor, vor der Einweihung des Mahnmales und des Gedenktages am Breitscheidplatz, gehen Angehörige ins Kanzleramt. Werden die dann da eingestimmt?
Ich vermag nicht zu beurteilen, wie das dort im Einzelnen abläuft und wie die Gesprächsführung dann dort lautet und stattfindet. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nur aus der Einladung und aus den Gesprächen mit den Betroffenen, dass sie dort die Möglichkeit haben sollen, mit der Kanzlerin ganz offen über ihre Sorgen und Nöte zu sprechen.
Wann sind Sie denn, Herr Weber, als Opferbeauftragter des Landes Berlin nach dem Anschlag aktiv geworden? Was war das Erste, was Sie getan haben?
Das allererste, was ich getan hatte, war am 21. Dezember ein Gespräch mit einer Tageszeitung, denn ich hatte gelesen, wie sich jetzt die Opfer zu verhalten haben oder wie sie wo konkrete Anträge stellen können und was dort stand, war falsch. Dann hatte ich mit der Zeitung gesprochen. Ich hatte mich ohnehin schon gewundert, dass mich von den Betroffenen niemand angerufen hatte. Und so kam die Sache ins Rollen. Dort hatte ich gesagt, dass die Anträge an die falsche Stelle geschickt würden, wenn sie das denn so machen würden, wie es die Zeitung empfohlen hatte. Und so lief das Ganze an. Dann vor Silvester hatten sich vereinzelt Betroffene an mich gewandt, deutlich erst danach, im neuen Jahr, nach Neujahr, dann viele, als ich aktiv auf die Betroffenen zugegangen bin und gesagt hatte, sie können sich jederzeit an mich wenden, ich würde in einer Art Lotsenfunktion ihnen zeigen, wo sie welche Hilfe bekommen.
In einem Film des RBB, über den wir später in dieser Sendung noch berichten werden, sagt ein Schausteller des Weihnachtsmarktes, er habe einen bürokratischen Hürdenlauf absolvieren müssen, um einen Antrag auf Traumatherapie durchzusetzen. Das ist beschämend und erniedrigend für einen Betroffenen. Ist ein solcher Antrag jetzt in Ihrer Verantwortung? Passiert diesem Mann das nicht mehr?
Nun, auf die Art der Anträge habe ich natürlich keinen Einfluss. Das geben die jeweiligen Behörden vor. Ich kann aber als Opferbeauftragter mich darum kümmern, dass es künftig besser wird. Und nachdem auch ich davon gehört habe, habe ich mich mit der Sache auseinandergesetzt und mitbekommen, dass tatsächlich einige Anträge doch sehr bürokratisch, sehr formalistisch und meines Erachtens auch überladen sind. Und wir haben hier schon einige Gespräche geführt mit Behörden, mit anderen Trägern. Und sie haben mir zugesagt, sie werden ihre Anträge überarbeiten, damit sich auch so etwas künftig nicht wiederholt.
Die Angehörigen haben ja nicht nur mit dem Tod ihrer Liebsten umzugehen, sondern die haben auch finanzielle Probleme. Hypotheken müssen bezahlt werden. Können Sie uns sagen, wie viel Geld denn ein Angehöriger bis heute bekommen hat?
Die Höhe der Zahlungen fällt ganz unterschiedlich aus. Das richtet sich nach dem Umfang der Verletzung bzw. ob Familienangehörige verstorben sind. Konkret gab es erste Soforthilfen über den Härtefonds. Der wird vom Bundesamt für Justiz verwaltet. Das sind Mittel des Bundestages. Da gab es pro Verstorbenen 10.000 und pro Verletzten 5.000. Weitere Zahlungen sind über die Verkehrsopferhilfe geflossen und schließlich sollen jetzt auch Zahlungen über die Versorgungsämter aus dem sogenannten Opferentschädigungsgesetz fließen. Zusammengenommen sollen es ganz erhebliche Beträge sein. Konkretes konnte ich aber nicht erfahren. Die berufen sich jeweils auf den Datenschutz. Man konnte also nicht im Einzelfall erfragen, welche Familie hat jetzt wie viel bekommen. Ich kann nur sagen, es sind auch zusätzlich Spendengelder ausbezahlt worden. Aber nach alledem, was ich hier erfahren und mitbekommen habe, glaube ich heute sagen zu können, insgesamt sind die Entschädigungsleistungen deutlich zu niedrig.
Aus dem, was Sie eben sagen, die Entschädigungsleistungen sind zu niedrig und Menschen müssen Sie ansprechen. Sie selber haben aber keine Liste gehabt, wo Sie direkt und schnell Zugang zu den Daten der Angehörigen hatten.
Nein, man glaubt es kaum. Man sollte denken, allerdings, im heutigen Zeitalter würden die entsprechenden Stellen sofort über die Daten verfügen. In der Realität sah es so aus, dass Polizeibeamte mit dem Funkwagen die Krankenhäuser abgefahren haben, die Daten zusammengetragen, die Gerichtsmedizin konnte Daten liefern und so weiter und so fort. Und so wurde mühsam und mühselig eine Liste erstellt, die auch immer wieder ergänzt wurde. Manche hatten sich auch erst später gemeldet oder waren bei anderen Kliniken vorstellig geworden, in anderen Bundesländern, gar im Ausland. Und so hatten wir erst peu à peu einen Überblick bekommen. Das Ausmaß zeigte sich sehr schnell, höchst unbefriedigend und darf auch so überhaupt nicht sein. Es gibt eine entsprechende Software, die werden wir uns jetzt hier in Berlin auch besorgen. Dann können die Krankenhäuser und die Ärzte künftig sofort zentral diese Daten zuspielen und dann kann man sehr schnell mit den Betroffenen in Kontakt treten.
Und jetzt ist seit dem Frühjahr der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck Opferbeauftragter der Bundesregierung. Spät genug. Sie sind Opferbeauftragter des Landes Berlins. Das sind ja zwei Anlaufstellen. Konkurrieren Sie da also mit Kurt Beck?
Wir arbeiten sehr gut zusammen. Von einer Konkurrenz kann also hier überhaupt keine Rede sein. Die Besonderheit ist die, dass ich mein Amt seit nunmehr gut 5 Jahren im Ehrenamt ausübe. Und ich muss gestehen, mich hat das Ganze hier sehr gefordert, nahezu überfordert. Denn ich bin da alleine unterwegs und hatte wochenlang nur damit verbracht, all diese Arbeiten hier auf den Weg zu bringen und den Betroffenen den Weg zur Hilfe zu zeigen. Ich musste meine eigentliche Haupttätigkeit als Anwalt für einige Zeit ruhen lassen und war entsprechend dankbar, als Herr Kurt Beck sich dann im März der Aufgaben annahm. Und wir konnten sehr, sehr gut bis heute sehr gut zusammenarbeiten. Ich konnte ihm alle meine Erkenntnisse weiterreichen und er konnte darauf direkt aufbauen.
Roland Weber, Opferbeauftragter des Landes Berlin. Besten Dank. Sie hören H2 der Tag, wenn der Staat versagt, ein Jahr nach dem Berliner Anschlag. Damals agierten Behörden derart chaotisch, unkoordiniert und unvorbereitet, dass man den Verdacht hegen musste, die Terroranschläge in anderen europäischen Städten seien spurlos an uns vorbeigegangen, als seien sie auf einem anderen Kontinent geschehen, als sei ein Terroranschlag nichts, worauf man sich in Deutschland professionell hätte vorbereiten müssen. Andere waren da notgedrungen weiter. Zum Beispiel die Pariser, die die Attentate im November 2015 als Bürger ihrer Stadt miterlebten und sich mit dem Ausnahmezustand arrangieren mussten. Die Schriftstellerin Gila Lustiger beispielsweise.
Die Informationen erreichten mich im Minutentakt und ich gab mich ihnen hin von frühmorgens bis spät in die Nacht. Ich tat es aus Erschütterung, weil ich verstehen wollte, was eigentlich geschehen war, was uns da überrollte und was es zu bezwingen galt. Dabei erklärten Psychologen, dass solche Informationen nie der Kommunikation dienten, kein Wissen vertieften, keine Erkenntnis lieferten. Ja, dass eine Überfülle an Meldungen die Angst nicht mindere, ganz im Gegenteil, sie schüre sie nur und ließe die Menschen in Passivität versinken. Mehr als eine Stunde pro Tag solle man sich nicht informieren, es sei denn, das Leben hinge davon ab. Stattdessen solle man sich auf seinen Alltag konzentrieren. Hätte ich den Rat beherzigt, so hätte ich meine Familie und meine Freunde wohl besser täglich bekocht. Und selbst endlich einmal mein Büro aufzuräumen, wäre vernünftiger gewesen, als auf die Push-Meldungen meines Smartphones zu warten. Ich war informationssüchtig geworden und mein Suchtmittel war im digitalen Zeitalter sofort verfügbar. Mit nur wenigen Mausklicks bekam ich meinen Stoff.
Erschütterung heißt Gila Lustigers Essay über den Terror. Vielleicht sitzt in diesen Stunden vor dem ersten Jahrestag des Anschlags am Berliner Breitscheidplatz jemand in Deutschland gerade daran, die damaligen Erfahrungen auch literarisch begreifbar zu machen. Journalisten haben es seither mit den Mitteln der Recherche versucht. Gestern Abend lief um 22.45 Uhr im ersten Programm der ARD die Dokumentation »Der Anschlag, als der Terror nach Berlin kam«. Falls Sie das zu dieser späten Uhrzeit nicht sehen konnten, hier ein Bericht von Thorsten Mandalka.
Der 19. Dezember 2016. Ein 30 Tonnen schwerer Sattelschlepper rast in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Im RBB-Film Der Anschlag erinnern sich die Zeugen von damals noch sehr genau an diesen Tag.
Ich erinnere mich an dieses Geräusch, was ich anhörte, wie so ein Müllcontainer, der abgeladen wird. Im Moment gucke ich hoch und sehe noch, wie der LKW genau in diese Einflugschneise da vorne zwischen der Hütte reinkommt, durch meinen Stand durchfährt und in der gegenüberliegenden Reihe wieder raus, an mir wirklich einen halben Meter vorbei.
Das hätte verhindert werden können. Der Attentäter Anis Amri war ein Krimineller, saß schon in Italien in Haft. In Deutschland fiel er als Drogenhändler auf, wurde mit gefälschten Papieren erwischt und war ständig im Visier der Sicherheitsbehörden. Er wurde observiert und abgehört. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hatte einen V-Mann in seinem Umfeld positioniert. Der warnte einerseits, stachelte Amri in seiner Radikalität, aber möglicherweise auch an. Es gab Fotos mit Waffen auf seinem Handy. All das änderte nichts daran, dass die Behörden den Attentäter dann doch in den entscheidenden Momenten aus den Augen verloren. Der Berliner Polizeipräsident Klaus Kant äußert sich im Film zu all dem ziemlich lapidar.
Dass solche Menschen gern mit Waffen sich in Pose setzen, ist jetzt nichts Überraschendes. Wirklich nichts Überraschendes. Das erschreckt jetzt einen routinierten Ermittler nicht, das erschreckt mich auch nicht. Der Rauschgifthandel, der hat ja wohl auch konsumiert. Das Sehen von pornografischen Filmen und viele andere Dinge, die er so gemacht hat, erweckten halt nicht den Anschein eines Menschen, der innerlich tief religiös überzeugt jetzt auch auf einen Anschlag zusteuert.
Für die Angehörigen sind solche Rechtfertigungen schwer zu ertragen. Astrid Passin, die bei dem Attentat ihren Vater verlor, musste bei der Preview des Films zeitweise den Raum verlassen. So sehr erschütterte sie das Gesehene.
Also nach dem Film ist mir jetzt als erstes sehr deutlich geworden, dass unser Polizeipräsident von Berlin hier eine ganz, ganz große Mitschuld trägt. Ich kann es einfach nicht glauben, dass er sich da so hinsetzt und das so formulieren kann und eigentlich überhaupt nicht begreift, was dahinter steht. Und das muss ich hier echt mal loswerden. Das ist für mich jetzt nur noch ein Mann, der es eigentlich verdient, nicht mehr dort zu sein, wo er jetzt ist, in diesem Amt.
Astrid Passin beklagt auch, dass Angela Merkel mit den Angehörigen bisher nicht gesprochen hat. Das nun avisierte Treffen mit der Kanzlerin kurz vor dem Jahrestag komme spät und in einer ohnehin schweren Zeit. Die Gedenkfeier am 19.12. sei für die Angehörigen nämlich wie eine erneute Beisetzung der 12 Opfer.
Einer der Rechercheure der Doku ist Jo Goll. Er hat zusammen mit anderen monatelang versucht, die Ereignisse zu rekonstruieren. Daraus ist eine 45-minütige Dokumentation geworden, die am 19. Dezember, am ersten Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz im RBB, wiederholt wird um 21 Uhr. Herr Goll, Sie haben mit Hinterbliebenen und Verletzten gesprochen. Wie geht es denen heute, knapp ein Jahr nach dem Anschlag?
Ja, jeder Tag bis zum 19.12., diesem Jahrestag, der fällt den Hinterbliebenen jetzt extrem schwer. Alles kommt wieder hoch, der Schmerz, diese ganzen schlimmen Bilder. Und in diese Trauer mischt sich aber ein Stück weit auch Wut. Viele der Opfer und Hinterbliebenen warten seit einem Jahr auf ein Zeichen der Bundeskanzlerin, die bislang nicht offiziell kondoliert hat. Das will sie jetzt ja am 18. Dezember bei einem Treffen mit den Hinterbliebenen im Kanzleramt nachholen. Die meisten sagen viel zu spät und einfach auch zur Unzeit. Für uns ist das eher eine Belastung als Entlastung, einen Tag vor dem 19.12. Und in dieses Leid mischt sich eben auch Wut auf Behörden, auf Versicherungen. Es geht um Entschädigungszahlungen. Alles geht sehr schleppend voran. Das ist alles sehr bedrückend für die Hinterbliebenen des Anschlags.
Fiel es denen schwer, mit ihnen zu sprechen? Kamen sie leicht an diese Menschen, um sie zu ihren Eindrücken zu bewegen?
Ja, man muss in diesem Fall sagen, die sind sogar auf uns zugekommen, über ihren Opferanwalt. Die haben Recherchen von uns im Fernsehen gesehen, im Radio. Die haben auch online davon gelesen und sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, wir finden gut, was ihr macht, macht weiter. So sind wir ins Gespräch gekommen. Wir sind also tatsächlich nicht jetzt von uns erstmal auf die Hinterbliebenen zugegangen. Das hätten wir zu einem späteren Zeitpunkt aber machen müssen. Wir wollten sie unbedingt im Film haben. Wir wollten ihnen eine Stimme geben. Es ist ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Also einerseits unterstützen sie uns. Sie sagen, sie wollen die Wahrheit wissen. Aber wir waren natürlich auch über dieses Jahr immer wieder die Überbringer der schlechten Nachrichten. Also wenn wir wieder eine Panne aufgedeckt haben, hat das natürlich unglaublich wehgetan, weil es wurde immer klarer, unsere Liebsten könnten noch leben, wenn der Staat nicht an verschiedenen Stellen wirklich ja schwere Fehler begangen hätte.
Die Hinterbliebenen sagen, sie wollten mit ihnen sprechen. Das war vielleicht bei anderen nicht so in Behörden. Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihren Recherchen da gemacht? Wurde da geblockt, gemauert?
Ja, da wurde überwiegend stark gemauert sogar. Also wir haben ja wirklich uns viele, viele Absagen, gerade bei den Sicherheitsbehörden, uns einholen müssen. Das ging nicht anders. Wir mussten diese Menschen anfangen. Wir wollten ja auch mit ihnen sprechen. Aber bis auf den Berliner Polizeipräsident hat sich niemand der Kamera gestellt aus den Sicherheitsbehörden. Das war für uns aber keine große Überraschung. Wir haben trotzdem tiefe Einblicke bekommen können in die Sicherheitsarchitektur Deutschlands. Wir haben mit einem ehemaligen Mitglied des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums anonym gesprochen. Dieser Mann hat uns erklärt, dass die Arbeit, die Zusammenarbeit der Behörden im GTAZ, so die Abkürzung, wirklich sehr, sehr schwierig ist, dass sie oft nichts bringt, dass man zwar über vieles redet, dass vieles auf Papier kommt, aber dass daraus keine wirklichen Schlüsse gezogen werden. Zitat, melden macht frei, sagte dieses ehemalige Mitglied des GTAZ. Also er hält das für sehr bedenklich und für sehr schwierig und das beschreibt er auch in diesem Film.
Melden macht frei, nur um das zu verstehen, man teilt seine Erkenntnisse mit im GTAZ, genau. Und ist damit die Sache los.
Ja, ich glaube, so muss man es sehen. Also so geht man eben oft auch auseinander. Es ist natürlich auch wirklich ein Problem, dass Polizeibehörden und Verfassungsschutzbehörden zum Beispiel in Deutschland wegen des Trennungsgebotes offiziell gar nicht zusammenarbeiten dürfen. Also das ist auch politisch eine Frage, die man, glaube ich, in Zukunft lösen muss. Wie organisiert man die Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden? Dieses Trennungsgebot macht sicherlich an manchen Stellen Sinn, erschwert aber Ermittlern natürlich auch die Arbeit.
Sie haben lange recherchiert. Ihr Film ist draußen, sehr beeindruckend. Welches ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus den Recherchen?
Ja, man muss einfach sagen, das jahrelange Kaputtsparen staatlicher Strukturen in Deutschland, das hat sich einfach am Breitscheidplatz auf tödliche Weise gerecht. Und hinzu kommt eben auch Unvermögen. Also es gibt eine ganze Reihe, eine ganze Kette von Fehlentscheidungen, von Versäumnissen. Und das muss man eben auf diesen Fall Amri ganz klar beziehen. Es sind ja andere Anschläge auch verhindert worden in diesem Land. Da hat ja die Arbeit der Sicherheitsbehörden auch geklappt. Deshalb muss man gucken, wie das weitergeht. Man muss diesen Fall jetzt aber, finde ich, lückenlos aufarbeiten, um die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Und da wird eben aus meiner Sicht massiv gemauert. Ich glaube, dass diese Aufarbeitung viel, viel zu langsam vorangeht. Man hat eigentlich keine Zeit zu verlieren, aber keiner will sich eine Blöße geben. Und deshalb, glaube ich, hält man Sachen bislang einfach zurück. Das sieht man auch in den Untersuchungsausschüssen. In Berlin treten LKA-Ermittler an mit einer eingeschränkten Aussagegenehmigung ihres Dienstherrn. Das muss aufhören aus meiner Sicht. Hier muss jetzt einfach Tacheles geredet werden. Es sind Fehler gemacht worden, zu denen muss man jetzt stehen, um dann die richtigen Schlüsse ziehen zu können.
Und diese Verzögerung, die Sie eben beschrieben haben, der Versuch zu mauern, führt dann auch nicht zu personellen Konsequenzen, oder?
Bislang auf jeden Fall nicht. Es hat bislang keine personellen Konsequenzen gegeben. Niemand hat den Hut genommen. Uwe Jakob, ehemaliger Chef des LKA in Düsseldorf, der ist inzwischen weg dort. Der hat seinen Platz gewechselt. Der ist jetzt Polizeipräsident in Köln. Das ist aber keine personelle Konsequenz aus diesem Fall. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Und ja, man wird in Zukunft sehen, ob es vielleicht einen Rücktritt gibt. Es gibt Angehörige der Opfer, die das inzwischen offen fordern.
Jogoll, Co-Autor der Dokumentation Der Anschlag, als der Terror nach Berlin kam, die am 19. Dezember um 21 Uhr im RBB noch einmal gezeigt wird. Besten Dank. Und hier ist wieder ein Ausschnitt aus dem Essay der in Paris lebenden Schriftstellerin Gila Lustiger. Er heißt Erschütterung. Sie schrieb ihn nach den Anschlägen im Jahr 2015 und das Gefühl ihrer Hilflosigkeit ist das der Angehörigen der Opfer von Berliner Breitscheidplatz.
In den Tagen nach den Attentaten suchten wir alle Worte für unsere Erschütterung. Und jener Vater, der 2 Tage nach den blutigen Attacken immer noch nicht wusste, ob seine Tochter überlebt hatte, sprach sie für uns aus. Seine Tochter war aus Marc-en-Barœul, einer mittelgroßen Stadt mit 40.000 Einwohnern im Norden von Lille, nach Paris gezogen, um als Beleuchterin im Bataclan zu arbeiten. Wir alle hatten mitverfolgt, wie Nathalies Vater den Premierminister angesprochen hatte. Er war vorher schon in der Militärschule in Paris gewesen, in der eine Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet worden war, hatte die Namenslisten durchstöbert, sämtliche Spitäler und Notaufnahmen abgeklappert. 2 Tage war er durch die Stadt geirrt, hatte jedoch weder seine Tochter gefunden noch einen Hinweis auf ihr Schicksal an diesem Abend erhalten. Und nun hatte er beschlossen, seinen letzten Trumpf auszuspielen und vor laufenden Kameras Manuel Valls abzufangen. Er hatte ihn an der Gare du Nord erwischt. »Ich habe keine Nachricht von meiner Tochter, die im Bataclan war«, hatte er begonnen. Und Valls hatte dem Sicherheitsbeamten ein Zeichen gegeben, den Mann bis zu ihm durchzulassen. »Niemand ist fähig, mir zu sagen, wo sie ist. Warum sagt mir keiner was?«, hatte er gefragt. »Das ist unzumutbar, unzumutbar in diesem Land.«
Sie hören H2, der Tag, wenn der Staat versagt, 1 Jahr nach dem Berliner Anschlag. In wenigen Tagen ist es soweit. Dann wird am 19. Dezember ein Mahnmal für die Opfer eingeweiht mit den Namen der 12 Toten. Aber kann dieses Mahnmal ernsthaft mahnen? Wen überhaupt? Wer sollte sich angesprochen fühlen? Es gab seither 2 Untersuchungsausschüsse, einer in Berlin und einer in Nordrhein-Westfalen. Ein weiterer wird dazukommen im Bundestag, denn es gibt noch immer viele offene Fragen und viele bohrende Fragen an Bundeskanzlerin Angela Merkel, und zwar in dem offenen Brief der Angehörigen an sie. Am 19. Dezember wird sie zusammen mit Bundespräsident Steinmeier das Mahnmal einweihen. Aber was hat sie eigentlich unmittelbar nach dem Anschlag gemacht? Mehr dazu von Christoph Keppler.
3 Tage nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Der mutmaßliche Täter Anis Amri ist noch auf der Flucht. Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht mit ihren Ministerkollegen de Maizière und Maas die Außenstelle des Bundeskriminalamtes in Berlin-Treptow.
Ich bin in den letzten Tagen sehr stolz gewesen, wie besonnen die große Zahl der Menschen auf diese Situation reagiert.
Erst einmal soll der mutmaßliche Täter gefasst werden, sagen auch Innenminister de Maizière und Justizminister Maas.
Später ist dann auch über Konsequenzen zu reden, nicht heute. Heute konzentriert man sich auf die Fahndung.
Und über alles Weitere, was an Konsequenzen zu ziehen ist, darüber wird anschließend zu reden sein.
Ausgerechnet an diesem 22. Dezember billigt das Bundeskabinett mehrere Gesetzentwürfe. Mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Körperkameras für Bundespolizisten. Im März 2017 stimmt der Bundestag dem zu, kurz darauf der Bundesrat. Ziemlich schnell wird allerdings offenbar, dass es wohl nicht fehlende Gesetze waren, die den Anschlag mit 12 Toten möglich machten, sondern zahlreiche Versäumnisse bei allen beteiligten Behörden. Die Behörden hatten Amri schon lange auf dem Radar, sagt der damalige nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger, SPD.
Diese Person ist verschiedenen Sicherheitsbehörden in Deutschland durch Kontakt zu einer radikal-islamistischen Szene aufgefallen. Er war von mehreren Sicherheitsbehörden, unter anderem Nordrhein-Westfalen, als Gefährder eingestuft.
Anis Amris Asylantrag war abgelehnt worden. Er sollte abgeschoben werden, aber er schaffte es immer wieder abzutauchen und nicht erwischt zu werden. Er trat unter 14 verschiedenen Identitäten auf. Am Tag nach dem Besuch beim BKA wird Anis Amri von der Polizei in Mailand erschossen. Jetzt ist für die Kanzlerin, sagt sie jedenfalls, Zeit für Konsequenzen.
Dort, wo Bedarf für politische oder gesetzliche Veränderungen gesehen wird, werden wir notwendige Maßnahmen in der Bundesregierung zügig verabreden und umsetzen.
Aber was für Gesetze braucht man, um einen neuen Anschlag zu verhindern? Der CSU-Innenexperte Stefan Meyer fordert:
Wir benötigen aus meiner Sicht dringend einen eigenen Haftgrund für Gefährder, wie beispielsweise Amri, von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
Das sieht auch der Koalitionspartner SPD nicht anders, auch nicht der SPD-Linke Ralf Stegner.
Wir sind der Meinung, dass jemand, der gefährlich für die Öffentlichkeit ist und dessen Asylverfahren abgeschlossen ist, auf jeden
jeden Fall in Abschiebehaft kommen sollte.
Im Mai wird dann tatsächlich das Asylrecht verschärft. Ausreisepflichtige Ausländer sollen leichter in Abschiebehaft genommen werden können. Wenn eine sofortige Abschiebung nicht möglich ist, kann ihnen auch eine elektronische Fußfessel angelegt werden. Bei Zweifeln über Identität und Herkunftsland des Antragstellers darf jetzt dessen Handy ausgelesen werden. Anis Amri war Tunesier. Union und SPD hatten längst beschlossen, Tunesien wie Marokko und Algerien als sicheres Herkunftsland einzustufen, um abgelehnte Asylbewerber dorthin abschieben zu können. Das war und ist bis heute aber nicht Gesetz, weil die Grünen im Bundesrat nicht zustimmen wollen. Der Sonderermittler des Berliner Senats, der frühere Bundesanwalt Bruno Joost, weist in seinem Abschlussbericht im Oktober allen am Fall Amri beteiligten Behörden Fehler nach. Es gibt noch viele unbeantwortete Fragen. Zum Beispiel wurde Anis Amri von einem V-Mann des NRW-Verfassungsschutzes zur Tat angestachelt? Gab es vielleicht geheime Gründe, dass die Geheimdienste Anis Amri verschont haben? Im Berliner Abgeordnetenhaus und im Nordrhein-Westfälischen Landtag arbeiten schon Untersuchungsausschüsse zum Fall Amri. Und auch einen Untersuchungsausschuss des Bundestages wird es wohl bald geben. Nicht mehr nur die Grünen und die Linken fordern ihn. Jetzt hat sich auch Unionsfraktionschef Volker Kauder dafür ausgesprochen.
Und jetzt, ein Jahr danach, welche Schlüsse haben die Sicherheitsbehörden aus dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz gezogen? Sebastian Fiedler, stellvertretender Leiter des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Unter der Federführung des BKA soll der Umgang mit islamistischen Gefährdern, wie der Attentäter vom Breitscheidplatz einer war, vereinheitlicht werden. Das betrifft die Sicherheitsarchitektur unseres Landes, ein Wort, das in dieser Sendung schon mehrfach gefallen ist. Was heißt das konkret?
Ich würde sagen, dieses Thema betrifft nur ganz am Rande die Sicherheitsarchitektur tatsächlich. Ich glaube, die Sicherheitsarchitektur wäre ein viel breiteres Thema. Hier geht es zunächst einmal darum, dass nach einem einheitlichen Bewertungsmaßstab die sogenannten Gefährder auch beurteilt werden. Und das ist natürlich äußerst sinnvoll. Und zum anderen, glaube ich, stehen Diskussionen im Hinblick auf die Aufgabenwahrnehmung innerhalb des gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums an. Auch hier gibt es natürlich berechtigte Diskussionen darüber, dass am Ende jemand den Hut aufhaben muss, wenn es um Entscheidungen geht. Ich glaube, das dürfte auch klar sein.
Es muss nicht nur jemand den Hut aufhaben, sondern auch die Bewertung von Gefährdern, also von Personen wie Anis Amri, besser aufstellen. Da ist die Rede von einem Analysemodell, das präziser sein soll als das bisherige. Können Sie uns dazu was sagen?
Ja, ich würde es nicht so gerne übers Radio ins letzte Detail bringen, aber
doch, jedenfalls tun Sie das.
Nein, da hören ja vielleicht auch die zu, die es betrifft. Also insoweit will ich mal nur ganz allgemein sagen, dass es natürlich darum geht, nach einem wissenschaftlichen, einheitlichen Bewertungsmaßstab Kriterien dazu zu finden, wie gefährlich eine Person einzuschätzen ist, um anschließend im Ergebnis dann die polizeilichen Maßnahmen darauf abzustimmen. Ich glaube, die viel wichtigere Diskussion, die hängt sich an meinem letzten Halbsatz an, nämlich was die einheitlichen Maßnahmen angeht. Da liegen unsere großen Achillesfersen.
In der Recherche des Falles Anis Amri waren über 40 Behörden involviert. Ist das dieses Gebäude, wenn man von Sicherheitsarchitektur in Deutschland redet, das zumindest baufällig ist?
Es ist renovierungsbedürftig, will ich mal sagen. Und wir müssen in der Historie unserer Sicherheitsarchitektur im Grunde bis in die Zeit der Nachkriegsgeschichte zurückgehen und müssen uns vergegenwärtigen, dass die Westalliierten nicht die Zielrichtung hatten, eine möglichst effektive Polizeiorganisation in Form einer nationalen Polizei aufzustellen, sondern gerade die Macht verteilt werden sollte auf die Länder. Die haben es aber in den nächsten Jahrzehnten dann anschließend zu weit getrieben. Und das hat im Ergebnis dazu geführt, dass wir in den Ländern Deutschlands völlig heterogene Polizeiorganisationen haben. Jedes Land hat seine Kriminalpolizei mit unterschiedlichen Aufgaben ausgestattet. Jedes Land hat unterschiedliche Kompetenzen. Wir haben 16 unterschiedliche Polizeigesetze und Eingriffsmaßnahmen. Das gerät so ein bisschen in der Diskussion unter die Räder. Und selbst in den Fällen, wie zum Beispiel bei langfristigen Observationen, Situationen, wo es gleiche Maßnahmen in allen Ländern gibt, erkennt ein Land die Maßnahmen des anderen nicht an. Also das, was wir in der EU teilweise schon geregelt haben, haben wir nicht mal innerhalb Deutschlands geregelt. Und es gibt durchaus eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man ohne große revolutionäre Umschwünge dieses System einer besseren Veränderung zuführen kann. Ich hoffe nur, dass diese Entscheidungen jetzt auch künftig getroffen werden und die Diskussion darüber tatsächlich auch offen und ehrlich geführt wird.
Aber erstaunlich ist doch, dass im vergangenen Bundestagswahlkampf und soweit wir wissen auch nicht in den Sondierungsgesprächen, die dann gescheitert sind zu Jamaika, das ein Thema war, das nicht offen diskutiert wurde. Was müssen wir an dieser Sicherheitsarchitektur, wie Sie es sagten, renovieren? Was denken Sie darüber, dass das in keiner öffentlichen Debatte auftaucht?
Und ich denke insbesondere darüber, dass meine Kollegen, glaube ich, auch wahrgenommen haben, dass also das Thema innere Sicherheit ja nur ganz am Rande, wenn überhaupt, innerhalb des Bundestagswahlkampfs eine Rolle gespielt hat. Und wenn Sie mich fragen, was geschehen sollte, dann kann ich das versuchen, in Stichpunkten Ihnen in der Kürze der Zeit zu skizzieren. Also wir müssen zum einen uns auf den Weg machen, das geschieht unterhalb der Innenministerkonferenz auch schon, dass wir einheitliche Instrumentenkästen zur Gefahrenabwehr in allen Ländern kriegen. Das heißt, 16 unterschiedliche Polizeigesetze in den Ländern müssen der Vergangenheit angehören. Wir müssen Maßnahmen, die ein Land anordnet, auch in einem anderen Bundesland anerkennen. Und wir müssen die Organisation der Verbrechensbekämpfung ganz allgemein verbindlicher ausgestalten, so wie wir bei der Bereitschaftspolizei, also Sie kennen ja von Fußballspielen, eine landesübergreifende, bundesweite Organisation der Zusammenarbeit der Bereitschaftspolizeien, das gibt es in der Verbrechensbekämpfung nicht. Es müssen also Verwaltungsabkommen, Verträge zwischen Bund und Ländern her, welches Land hält wie viele Einheiten welcher Qualifikation zur Verfügung und müssen wir darüber diskutieren, ob wir diese Trennung zwischen Polizei und Nachrichtendiensten, so wie sie im Moment teilweise noch gelebt wird, so aufrechterhalten wollen oder ob es nicht wirklich handfeste Dinge gibt, wo wir dort intensiver zusammenarbeiten müssen. Und als wirklich letzten Punkt will ich noch ansprechen, dass wir auch das ein Punkt, den wir im Bundestagswahlkampf wirklich vermisst haben, über europäische Verbrechensbekämpfung sprechen müssen. Selbstverständlich brauchen wir eine europäische Polizeibehörde, die auch ermitteln können darf. Das haben wir nicht. Wir haben nur eine Analysestelle, die Europol heißt, aber keine wirkliche Polizeibehörde auf europäischer Ebene. Selbstverständlich benötigen wir hier ein mehr Europa. Da hätte ich mir einen Streit der unterschiedlichen Parteien wirklich sehr gewünscht.
Sebastian Fiedler, stellvertretender Leiter des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Besten Dank. Und hier nochmal ein Ausschnitt aus Gila Lustigers Essay Erschütterung, den sie nach den Anschlägen in Paris 2015 geschrieben hat. Ihr fiel auf, kein Überlebender sprach über die Attentäter oder schürte Hass. Das tun die Angehörigen der Berliner Anschlagsopfer in ihrem offenen Brief an die Kanzlerin auch nicht.
Ich habe sehr viele Kommentare, Anekdoten, Nachrufe von ihren Familienmitgliedern und Freunden gelesen. Kein einziger sprach über die Attentäter oder schürte Hass. Keiner schrieb von der Wut, dem Gefühl der Ohnmacht, der Verzweiflung, die sie mit Sicherheit auch verspürten. Stattdessen wurde betont, man wolle jetzt erst recht ausgehen und allen Freunden eine Runde ausgeben. Und man berichtete von den Reisen, den Begegnungen, den Plänen derjenigen, die gestorben waren. Und erinnerte voll sanfter, wehmütiger Ironie an ihre Vorlieben und Marotten. Kaum jemand verlor sich in den üblichen Verallgemeinerungen über Gut und Böse oder Allgemeinplätze über den Westen und unsere Kultur. Was zählte, waren Kleinigkeiten. All die vermeintlichen Nebensächlichkeiten, die ein Leben ausmachen. Julien Galisson aß am liebsten Nudeln und Cornflakes. Anna Pétard-Lefric sammelte Münzen und Hüte. Thierry Ardoin rauchte Havannas. Ludovic Bomba schätzte guten Rum, Soul, Funk und Blumen. Elif Dogan zog nach Paris, um mindestens 45 gute Restaurants zu erleben und 58 verschiedene Weine zu kosten. Hugo Sarat las Mangas, war ein Fan der englischen Band Prodigy und hatte sich bei seinem letzten Urlaub in Fernost zwei Kanjis, die Freiheit bedeuteten, auf den rechten Brustkorb tätowieren lassen. Marie Mosset konnte die Etude Opus 19 von Chopin fehlerfrei ohne Noten spielen.
viele Arten, mit dem Terror umzugehen. Bleiben wir noch kurz in Frankreich, dem Land, das uns einige Erfahrung mehr voraus hat im professionellen Umgang mit Terroranschlägen und dem Umgang mit betroffenen Angehörigen. Dort gibt es in jedem Departement medizinisch-psychologische Notfallzentren, Einrichtungen, die in Berlin fehlten. Barbara Kostolnik berichtet.
Die Abendnachrichten an jenem 25. Juli 1995 ähneln in frappierender Weise denen vom 7. Januar oder 13. November 2015. Frankreich wird von einer Anschlagserie erschüttert. In Paris wird in einem Wagen der Schnellbahnlinie RER B eine Bombe gezündet. 8 Menschen sterben, über 100 werden verletzt.
Chirac ist ein Mann sensible.
Der damalige Staatspräsident Jacques Chirac war ein sensibler Mann, erzählt der Traumapsychologe und Militärarzt Louis Croc. Er hatte sich ins Krankenhaus begeben, um sich davon zu überzeugen, dass die Verwundeten gut versorgt wurden. Dabei fiel Chirac auf, viele weinten und zitterten. An ihre psychischen Verletzungen hatte keiner gedacht. Und daraufhin sagte er, da muss man etwas tun. Das war der Moment, in dem Louis Croc auf den Plan gerufen wurde. Croc, 40 Jahre Militärarzt mit Schwerpunkt posttraumatische Belastungsstörungen, als nur Spezialisten diesen Begriff kannten, sollte Abhilfe schaffen. Man hat mir also den Auftrag erteilt und ich habe diese Zellen konzipiert. Und zwar so, dass sie direkt nach einem Anschlag oder einer Katastrophe gebildet werden. Weil je länger man mit der Hilfe wartet, desto mehr verirren sich die Opfer in das Szenario, durchleben es wieder und wieder und es wird immer schwerer, sie daraus zu befreien. Und so entstanden die ersten KÜMP, medizinisch-psychologische Notfallzellen. Croc schulte die Psychologen und Psychiater, die direkt nach einem Anschlag zum Einsatz kommen, um Opfer, Angehörige oder Helfer psychologisch zu betreuen. Auch Laïs Ernatus nahm direkt nach den Anschlägen vom 13. November die Hilfe der KÜMP in Anspruch. Die Psychologin hat sich eine Stunde Zeit für mich genommen. Sie hat mich reden lassen. Eine Woche danach bin ich wieder hingegangen. Ich brauchte das einfach. Manchmal geht es mir gut, dann wieder nicht. Es ist ein ständiges Auf und Ab. In allen Departements in Frankreich sind Psychologen für diese Notfälle geschult. Sie werden sofort aktiv, wenn etwas passiert. Nach dem Anschlag von Nizza wurden die Psychologen aus dem ganzen Umkreis hinzugezogen. Es war einfach viel zu viel zu tun. Wir sind hier vom KÜMP Marseille. Wir arbeiten eng mit dem aus Nizza und dem aus dem Vaucluse zusammen und betreuen die Angehörigen und Opfer des Anschlags von Nizza, erklärt dieser Mitarbeiter. Wir versuchen auf diese Weise zu verhindern, dass sich diese psychischen Verletzungen, die die Menschen erlitten haben, zu Traumata auswachsen. Bis zu 10 Tage nach einem Anschlag sind die KÜMP in der Regel geöffnet. Danach müssen sich die Betroffenen an öffentliche Kliniken wenden. Der Psychiater Florian Ferreri vom Krankenhaus Saint-Antoine in Paris hat nach dem Anschlag auf den Bataclan-Konzertsaal über 50 Patienten behandelt. In 15-20% der Fälle wird das Erlebte traumatisch. Das bedarf dann einer umfassenden Therapie, was in manchen Gegenden schwierig zu gewährleisten ist. Können Menschen, die ein Attentat miterlebt haben, überhaupt auf Heilung hoffen? Psychiater Croc wiegt bedächtig den Kopf. Die Erinnerung bleibt. Aber man kann etwas dagegen tun, dass sie sich in ein Trauma verwandelt. Die Menschen müssen lernen, das Geschehene anzunehmen, sich anders an das Geschehene zu erinnern. Eines können die Notfallzellen den Menschen nicht nehmen, die Angst vor dem nächsten Anschlag. Louis Croc, der schon in Algerien und Indochina Schreckliches gesehen und erlebt hat, wähnt Frankreich im Krieg. Die psychologische Unterstützung durch die KÜMP wird noch lange benötigt werden.
Und wo stehen wir jetzt? Kurz vor dem Jahrestag des Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz mit 12 Toten und fast 100 Verletzten? Die Kanzlerin wird zusammen mit dem Bundespräsidenten ein Mahnmal einweihen. Aber kann sie auch zusichern, dass Deutschland im Umgang mit dem Terrorismus professioneller ist als damals? Michael Götschenberg, Sicherheitsexperte der ARD. Kennen Sie eine Liste der deutschen Behörden darüber, was künftig besser gemacht werden kann?
Also eine solche Liste gibt es nicht, aber man hat sich sehr wohl hingesetzt nach diesem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz und hat das sehr genau analysiert. Wir dürfen nicht vergessen, die Analyse geht auch noch weiter. Im Deutschen Bundestag wird es einen Untersuchungsausschuss geben. Wir haben schon einen im Landtag von Nordrhein-Westfalen im Berliner Abgeordnetenhaus. Aber man hat vor allem mit Blick auf das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, wo die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern alle um einen Tisch herum sitzen und wo eben auch dieser Fall Amri immer wieder bewertet worden ist, sich ein neues System für die Gefährderbewertung ausgedacht, das sich wesentlich mehr fokussiert auf die Person und nicht so sehr auf Entwicklungen, die man früher nur bewertet hat, sodass man jetzt glaubt, eben bei dieser Gefährderbewertung besser aufgestellt zu sein als damals im Fall von Anis Amri.
Dieser Attentäter wurde ja im von Ihnen eben schon angesprochenen gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin öfters bewertet, begutachtet als jeder andere. Geholfen hat es nichts. Stattdessen hörte man von Beteiligten den Satz, melden macht frei. Und das heißt offenbar frei von Verantwortung. Wäre das heute anders?
Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Das Problem im Fall Amri war ganz einfach, dass wir es hier gerade in den Ländern Berlin und Nordrhein-Westfalen mit zwei Bundesländern zu tun haben, die sehr viele Gefährder bei sich haben und die sehr schnell an ihre Grenzen stoßen, diese in dem Umfang im Visier zu behalten, wie das nötig wäre, also sprich auch zu observieren. Kommunikationsüberwachung ist das eine, das ist immer relativ schnell gemacht, aber Observationsteams zu haben, die jemanden idealerweise rund um die Uhr überwachen, das ist sehr schwierig. Dafür braucht man Dutzende Beamte. Und wenn Sie sehen, dass es in Berlin 75 Gefährder gibt, über den Daumen gepeilt, dann wissen Sie sehr genau, dass Sie eigentlich immer nur ein oder zwei Leute wirklich genau sich ansehen können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann doch den Falschen im Visier haben, die ist relativ groß nach wie vor.
Und wie in dieser Woche zu hören war, die Zahl der Salafisten in Deutschland weiter steigt. Im Bundestag soll es auch einen Untersuchungsausschuss geben, das wäre dann der dritte. Ist da überhaupt was Neues zu erwarten oder wird dort gelten, untersuchen macht frei?
Ja, ich rechne nicht damit, dass dieser Bundestagsuntersuchungsausschuss jetzt noch großartige neue Erkenntnisse bringt. Da ist eher die Frage, ob man dann möglicherweise doch eine neue Bundesregierung auch dazu bekommt, mal über die Sicherheitsarchitektur in Deutschland nachzudenken. Also wir haben über 40 Sicherheitsbehörden in Deutschland, wenn man Bund und Länder mal zusammenzählt, und wir haben keine echte Führung, wenn es um solche Fälle geht. Wie geht man mit Gefährdern um? Da ermittelt jedes Landeskriminalamt vor sich hin und man versucht dann im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum eine gemeinsame Linie festzulegen. Meines Erachtens brauchen wir eine klare Führungsstruktur, wo dann eben auch möglicherweise der Bund, das Bundeskriminalamt, die nötige Verantwortung hat.
Und das wird aber noch dauern. Michael Götschenberg, besten Dank. Und das war der Tag vor dem Jahrestag des Anschlags vom Breitscheidplatz. Viele Fragen, das haben wir in dieser Sendung gelernt, sind noch offen. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.